Kinder sind etwas Wunderschönes. Ich denke mir, da sind wir uns alle einig, man kann Kinder nur lieb haben. Insbesondere die ganz Kleinen, die Babys, die Kleinkinder, die zarten Würmchen. Wir haben gerade hier vorne einige gesehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es ganz schwer, einfach so an kleinen Kindern vorbeizugehen. Ich muss vorher einmal geguckt haben und mir ist aufgefallen, dass es vielen so geht. Meine Frau Romy und ich, wir gehen gerne spazieren. Unsere Kinder sind natürlich auch immer mit dabei. Tim ist jetzt 3 Jahre alt, ganz stolz auf seinem Laufrad. Und Elina, 5 Monate, ganz chillig im Kinderwagen. Und auf manche wirkt so ein Kinderwagen wie ein Magnet. Ist klar. Kinderwagen, gleich Baby drin. Und wenn ein Kinderwagen auf dem Radar erscheint, dann gibt es für manche kein Halten mehr. Das System schaltet auf Autopilot. Da gibt's nur noch dieses eine Ziel, Kinderwagen, Baby gucken. Und manche sind da ganz schön offensiv, haben wir gemerkt. Einmal richtig drüber gebeugt. Ach, wie niedlich. Junge oder Mädchen? Wie alt? Wie sind die Nächte? Und andere sind da schon etwas dezenter, ganz unauffällig einen Blick reinwerfen, so im Vorbeigehen. Aber wie auch immer, ich kann diese Neugierde verstehen. Mir geht es ganz genauso. Kinder sind einfach nur süß. Dass Kinder natürlich auch anstrengend sein können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Eltern unter uns wissen, was ich meine. Trotzdem, Kinder sind etwas Wunderschönes. Einfach nur süß. Einfach nur zum Liebhaben. Aber so toll und schön und wunderschön Kinder auch sind, jedes Paar kennt diese Frage: Wollen wir Kinder? Und ich meine diese Frage nicht im egoistischen Sinne. Ja, also wenn Paare sich gegen Kinder entscheiden, weil sie gerade nicht ins Lebenskonzept passen, weil sie vielleicht lästig sind, ein Klotz am Bein, weil sie der Karriere im Weg stehen oder den Körper ruinieren. Das alles können Gründe sein, warum junge Paare sich gegen Kinder entscheiden. Aber um diese Gründe geht es mir gar nicht. Nein, es geht um die berechtigte Frage, wollen wir wirklich Kinder in diese Welt setzen? Schaut euch mal um, was alles so um uns herum los ist. Schlagt die Zeitung auf, macht den Fernseher an, gehe raus vor die Haustür und ich muss das gar nicht weiter ausführen. Ja, wir leben in einer grausamen Welt. Und ganz ehrlich, wäre es da nicht besser, keine Kinder zu kriegen, um ihnen unsere Welt zu ersparen, um ihnen Schmerzen, Leid und Tod zu ersparen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht das immer sehr, sehr nah zu Herzen, Kinder leiden zu sehen. Ich finde, das ist unerträglich. Ganz banales Beispiel. Unsere Tochter Elina, die zahnt gerade und das ist natürlich mit Schmerzen und Weinen und Quengeln verbunden. Völlig harmlos, ich weiß. Es geht vorbei. Und trotzdem leide ich mit. Das ist ein ganz harmloses Beispiel und es ist nichts gegen das, was auf unserer Welt andere Kinder auch erleiden müssen. Wenn ich die Fernsehbilder aus Kriegsgebieten sehe, zerbombte Städte, mittendrin traumatisierte Kinder, verwaiste Kinder, vom Krieg entstellte Kinder. Ihr Lieben, das ist zum Weinen, wenn man das sieht. Wollen wir wirklich Kinder in diese lebensfeindliche Welt setzen? Und es geht noch schlimmer, wenn Kinder völlig sinnlos sterben. Und ich habe immer noch diese Bilder von dem kleinen Aylan Kurdi vor Augen, der syrische Flüchtlingsjunge im roten T-Shirt. Auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken und dann im Süden der Türkei an einen Strand gespült. Und da liegt er da, tot, mit dem Gesicht zur Erde am Strand. Er wurde 3 Jahre alt. Mein Timmy ist gerade 3. Ihr Lieben, der Tod eines geliebten Menschen ist immer grausam. Aber niemand sollte jemals sein eigenes Kind beerdigen müssen. Das fühlt sich so falsch an. Wollen wir wirklich Kinder in diese Welt setzen? Und es gibt dann noch die andere Seite. Wenn unsere eigenen Kinder uns Kummer machen. Kinder geraten schon mal auf die schiefe Bahn. Sie schlagen schon mal Wege ein, da wird uns Angst und Bange. Ein Beispiel, ein ganz dramatisches Beispiel. Wir befinden uns in Newtown, einer kleinen Stadt im amerikanischen Connecticut. Es ist der 14. Dezember 2012, ein Freitagvormittag. Mit 4 Schüssen erschießt der 20-jährige Adam Lanza seine Mutter. Dann packt er 3 Waffen ein, fährt zur Sandy Hook Grundschule, betritt die Schule und begeht einer der schlimmsten Schulmassaker der amerikanischen Geschichte. Am Ende sind 20 Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren tot. Sie werden nicht mehr nach Hause kommen. 6 Erwachsene, vermutlich Lehrer, Lehrerinnen, sterben. Und schließlich nimmt er sich selbst auch das Leben. Ihr Lieben, wollen wir wirklich Kinder in diese Welt setzen? Was ist, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten? Was ist, wenn unsere Kinder selbst zu Massenmördern werden? In einem Interview sagte sein Vater Peter Lanza später: Wie sehr hasse ich mich dafür, dass er mein Sohn ist. Heftig, oder? Dabei gehe ich davon aus, dass Adam sein Wunschkind war. Ihr Wunschkind damals als Paar. Sie haben sich über ihn gefreut. Und wie alle Eltern haben sie für ihn nur das Beste gewollt. Adam Lanza wurde ein Massenmörder. Und dieses Beispiel zeigt, wie sehr wir uns auch bemühen, wir haben es nicht in der Hand. Unsere Kinder können auch auf die schiefe Bahn geraten. Wäre es da nicht besser, keine Kinder zu kriegen, um sich Kummer zu ersparen, um es hinterher nicht bereuen zu müssen? In demselben Interview sagte der Vater Peter über seinen Sohn: Ich wünschte, er wäre nie geboren. Das hätte sehr viel Leid erspart. Ich wünschte, er wäre nie geboren worden. Ich lese aus 1. Mose 6, die Verse 5 bis 7. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Und der Herr war tief traurig darüber, und jetzt kommt's, und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Und er fasst einen Entschluss: Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten, und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Was für harte Worte! Was für ein Resümee unter seiner wunderbaren Schöpfung! Was ist passiert? Was ist da schiefgelaufen? Wieso bereut Gott seine Schöpfung hier? Sie war doch sein Wunschkind. Er hat sein gesamtes Herzblut da reingesteckt, seine Kreativität. Seine Liebe steckt in diesem Meisterwerk. Aus allen Poren dringt Gott selbst, der Schöpfer. Genial erdacht und gemacht. Ein paar Seiten vorher lesen wir, dass Gott seinem Werk die Bestnote verleiht. Sehr gut. Top. Besser geht es nicht. Perfekt und vollkommen. Und jetzt? Ich wünschte, ich hätte die Menschen nie erschaffen. Wie kann das sein? Die Antwort haben wir letzte Woche schon von Eberhard gehört, der die Auftaktpredigt zu unserer aktuellen Reihe gehalten hat. Was sehr gut angefangen hat, hat einen massiven Knacks bekommen. Und zwar in dem Moment, als die ersten Menschen sich gegen ihren Schöpfer entschieden haben. Hör mal, Gott, schön und gut, dass du uns geschaffen hast. aber wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Ab jetzt gehen wir unsere eigenen Wege. Sei so gut und verschwinde aus unserem Leben. Ich überspitze ein wenig, aber genau das ist da in Eden passiert. Die Schlange zischt, ihr werdet sein wie Gott, allwissend. Und sie fallen auf die Versuchung rein. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, genau das ist seit jeher die größte Versuchung des Menschen, nämlich wie Gott sein zu wollen. Wer gerne Filme schaut, Hollywood-Filme schaut, der wird das oft so auch erleben. Hollywood offenbart unsere menschlichen Fantasien. Da gibt es die Geschichten, wo jemand nach dem Elixier sucht, was unsterblich macht. Da gibt es die Geschichten, wo jemand ein Superheld ist mit übermenschlichen Fähigkeiten. Da gibt es die Geschichten, wo jemand eine Superwaffe erfindet, mit der er die Welt beherrschen kann. Ihr Lieben, wie Gott sein. Wer will das nicht? Und wenn wir auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes menschliches Streben schauen, unser menschliches Streben entlarvt uns selber. Wonach streben wir denn? Hier nur ein paar Aspekte. Und ich danke dir, Albert, du hast es wunderbar schon eingeführt. Wonach streben wir Menschen? Da ist einmal Reichtum. Warum? Weil Geld regiert die Welt. Wir streben nach Wissen. Warum? Weil Wissen Macht ist. Wir streben nach Herrschaft, weil über andere herrschen ist geil. Wir streben nach Deutungshoheit, weil ich gerne bestimmen möchte, was die Wahrheit ist. Fake News hin, alternative Fakten her, es gilt, was ich sage, ich habe die Wahrheit. Wir streben nach Chauvinismus, also dieser Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Wir sind die Nummer eins der Welt. Und wohin das führt, das können wir jeden Tag in der Zeitung nachlesen. America first. Zäune und Mauern, um unerwünschte Menschen von uns fernzuhalten. Fremdenhass. Und ihr Lieben, all das lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Es ist Egoismus. Ich bin davon überzeugt, das ist das Grundübel des Menschen. Ich, mich, meiner, mir. Der Egoismus hat Gott vom Thron gestoßen und sich selbst, das Ego, das Ich, gekrönt. Man nennt das ganz klassisch Putsch. Wir haben gegen Gott geputscht. Und was folgt aus Egoismus? Ganz natürlich, eine ganz natürliche Folge, das ist Rivalität. Eigentlich ist es klar, es liegt auf der Hand. Es gibt immer nur eine Nummer eins. Und in einer Welt, wo jeder nach der Nummer eins strebt, wo jeder die Nummer eins sein möchte, da herrscht Kampf und Rivalität. Das ist völlig normal. Mensch gegen Gott, Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Tier, Mensch gegen die gesamte Schöpfung. Wo man auch hinschaut, Egoismus und Rivalität beherrschen unsere Welt. Und es fängt bei mir an, bei meinen Beziehungen. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Nachbarn. Alle meine Beziehungen, wenn ich ehrlich bin, sind von Rivalität auch mitgeprägt. Immer geht es um die Frage, gebe ich nach oder setze ich meinen Willen durch? Und Rivalität gibt's auch bei uns hier in der Gemeinde. Weil auch hier Menschen aufeinandertreffen. Und schauen wir uns die Welt an, überall Rivalität. Mann gegen Frau. VW gegen alle und zwar mit allen Mitteln. Islam gegen Christentum. Türkei gegen Europa. Europa gegen Flüchtlinge. Syrer gegen Syrer. IS gegen den Rest der Welt. Mensch gegen Natur. Jeder gegen jeden. Das ist unsere Realität. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Und der Herr war tief traurig darüber und er wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ihr Lieben, es ist ganz traurig, was wir hier lesen. Wir sehen hier, wir treffen hier auf einen zutiefst enttäuschten Schöpfer. Gott leidet. Er leidet an seiner eigenen Schöpfung. Und es tut ihm zutiefst weh zu sehen, was aus einem Meisterwerk geworden ist. Die Boshaftigkeit der Menschen trifft ihn, mitten hinein in sein Schöpferherz. Und nicht nur, dass die Menschen sich von ihm abgewendet haben, ihm den Rücken zugekehrt haben. Das Schlimmste ist, oder einer der schlimmen Dinge, sie sind zu Massenmördern geworden. Seine Geschöpfe tun sich gegenseitig die schlimmsten Dinge an. Und das muss im Herz des Schöpfers einfach nur wehtun. Es zerreißt ihm das Herz, er leidet an seiner Schöpfung. Ich wünschte, ich hätte die Menschen nie erschaffen. Es wäre für alle das Beste gewesen. Ich hätte mir selbst und allen anderen viel Leid erspart. Jetzt könnte man denken, das ist aber komisch. Dabei wusste er doch vorher schon, was passiert. Wenn wir sagen, er ist Gott, dann ist er allwissend. Also hat er kommen sehen, dass genau das passiert. Er hätte es verhindern können. Und ich habe darauf keine Antwort. Es bleibt sein Geheimnis, warum er es nicht getan hat. Und trotzdem, als Gott in diesem Moment sieht, was auf seiner Welt unten abgeht, beschließt er, seine Schöpfung zu vernichten. Und ich weiß, für uns moderne Leser ist das extrem befremdlich. Das kann doch nicht sein. Gott kann doch nicht einfach so gerade mal eben die gesamte Welt auslöschen. Und ich kann den Protest verstehen, aber um unseren Protest geht es da gar nicht. Egal, wie ich dazu stehe, Gott ist Gott. Er ist souverän. Und ich weiß, der Vergleich, der jetzt kommt, ist sehr gewagt. Aber wenn ich ein Bild male und das Bild gefällt mir nicht, dann kann ich es wieder vernichten, weil ich der Schöpfer des Bildes bin. Es ist mein Bild, ich kann damit tun, was ich will. Gott ist der Schöpfer. Es ist seine Schöpfung. Und wenn er sagt und wenn er meint und wenn er empfindet, dass seine Schöpfung verdorben ist, dann hat er das Recht zu vernichten, ob es uns gefällt oder nicht. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Die Bibel beschreibt Gott als einen heiligen und gerechten Gott. Gott ist heilig und gerecht. Und nichts Unheiliges, nichts Ungerechtes, nichts Böses kann vor ihm bestehen. Und deshalb kommt Gott zu dieser Entscheidung, weil er sieht, dass die Welt, wie er sie sich gedacht hat, nicht mehr heil ist, sondern Unheil eingedrungen ist. Und so richtet er seine Schöpfung mit einer globalen Gerichtsflut. Ich weiß nicht, wer die Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament kennt. Dort wird beschrieben, dass der gesamte Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen zerstört wird. Alles, was da war und was da ist, fällt einer riesigen globalen Flut zum Opfer. Gott nimmt zurück, was er geschaffen hat. Und nichts und niemand überlebt. Die Menschheit wird komplett ausradiert. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn wir uns hier in unserer Welt eine solche Flut vorstellen, alle Errungenschaften werden zerstört. Städte, Paläste, Tempel, Straßen, Kunst, Kultur, Wissen. Nichts erinnert mehr an die Menschheit. Kein Personalausweis, keine Türschilder, keine Hausnummern, gar nichts. Nichts bleibt übrig. Und hier könnte die Menschheitsgeschichte zu Ende sein. Hier könnten wir ein Kapitel abschließen und sagen, so, das war's mit Gottes Schöpfung. Nein, ist sie nicht. Und wir heute bezeugen, dass die Menschheitsgeschichte weitergegangen ist. Warum? Die Antwort darauf finden wir in den folgenden zwei Versen. Da heißt es: Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Er war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah fand Gnade beim Herrn. Das ist Noah. Gott schaut sich seine Welt unten an. Und unter allen Menschen findet er einen einzigen Gerechten. Einen Mann namens Noah. Ein Mann, der mit Gott lebt, der nach Gott fragt. Ein Mann, der nicht gegen Gott rebelliert wie der Rest der Menschheit, sondern sein Leben unter die Herrschaft Gottes stellt. Ihr Lieben, das bedeutet es nämlich, gerecht zu sein. Wenn in der Bibel von Gerechtigkeit gesprochen wird oder wenn Gott sagt, dass jemand gerecht geworden ist, dann heißt es, dass Menschen auf Gott zugegangen sind und sich ganz bewusst unter seine Herrschaft gestellt haben. Und Gott ist so ein Mann, er findet Gnade bei Gott, weil er sagt: Gott, ich will mit dir leben. Hier ist mein Leben und ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Gerechtigkeit bedeutet, Gott Gott sein zu lassen und für sich selbst wieder die Rolle des Menschen einzunehmen, wie Gott mich gedacht hat. Das Geschöpf zu sein, das Gott geschaffen hat und das völlig auf Gott angewiesen ist, das Gott braucht und unabhängig von Gott nicht leben und überleben kann. Und die Gerichtsflut macht genau das deutlich. Ohne Gott landet das Leben im Desaster, in der Urflut, in der Sünde, in der Abgeschiedenheit, getrennt von Gott. Und wenn man dieser Geschichte glaubt, ich weiß, dass es manch einem sehr schwer fällt, dieser Geschichte zu glauben, aber wenn man dieser Geschichte glaubt, vorausgesetzt, dann haben wir heute es Noah zu verdanken, dass es uns Menschen überhaupt noch gibt. Weil Noah Gnade vor Gott gefunden hat. Weil Gott sagt: Du bist gerecht, mein liebes Kind, weil du nach mir fragst und für mich und mit mir lebst. Und ohne diesen gerechten Noah hätte Gott, ich weiß es nicht, aber vermutlich die gesamte Schöpfung vernichtet. Ist uns bewusst, dass die Welt am seidenen Faden hing? Gott, der Heilige und Gerechte, war drauf und dran, seine gesamte Schöpfung zu vernichten. Und hier hätte Schluss sein können mit uns Menschen. Aber Gottes Gnade siegt. Eigentlich hättet ihr alle sterben müssen, aber ich schenke euch das Leben. Ihr Lieben, das ist Gnade. Eigentlich hättet ihr alle sterben müssen, aber ich schenke euch das Leben. Und wenn Gottes Gerechtigkeit sagt, du musst sterben, und sich dann trotzdem seine Liebe durchsetzt und sagst, ich will, dass du lebst, das ist Gottes Gnade, wie er uns sie erweist. Und wir werden diese Gnade, die Gott uns schenkt, die Gott uns zeigt, nur dann in aller Tiefe begreifen, wenn wir verstehen, dass vor Gottes Heiligkeit nichts bestehen kann, was unheilig ist. Gnade wird erst dann sichtbar, wenn uns klar wird, dass Gott heilig und gerecht ist und nichts und niemand vor Gott bestehen kann, der nicht so ist wie er selbst, nämlich heilig. Noah findet Gnade in Gottes Augen und er gibt ihm den Auftrag, eine Arche zu bauen. Wir kennen die Geschichte und wir kennen vielleicht auch den Film aus Hollywood mit Steven Carell und Even Almighty, glaube ich, heißt der Film. So ein bisschen humorisch aufgearbeitet. Gott gibt Noah den Auftrag, die Arche zu bauen. Und ich weiß, es hört sich fantastisch an, aber Noah gehorcht und baut. Gegen alle Widerstände, gegen jeden Spott und Hohn, den er von seinen Mitmenschen zu hören bekommt. Man muss sich das vorstellen, 120 Jahre lang baut Noah an dieser Arche mit seinen Söhnen zusammen. Aber weit und breit ist kein Wasser in Sicht. Und die Leute fragen sich zu Recht, Noah, was machst du da eigentlich? Bist du völlig verrückt geworden? Warum verschwendest du so viele Jahre in ein Projekt, das sowas von sinnlos und nutzlos ist? Und die Antwort folgt gewaltig. Während Mose seine Familie und ein paar jeder Spezies retten kann, versinkt die gesamte Welt im Wasser. Und übrig bleibt, was in der Arche ist. Noah hat seine eigene Rettung gebaut. Und indem er Gottes Auftrag befolgt hat, nicht wissend, wo das alles hinführt, das muss man sich vorstellen, Gott gibt ihm einen Auftrag, baue ein Schiff. Weit und breit kein Wasser in Sicht. Noah weiß gar nicht, was will Gott eigentlich damit, was hat er vor. Aber seine Treue zahlt sich aus. Er rettet sich, seine Familie, er rettet letztlich die Schöpfung. Ein ganzes Jahr lang sind sie in der Arche unterwegs, so wird es beschrieben, bis irgendwann die Flut nachlässt, bis irgendwann wieder Land in Sicht ist. Sie steigen aus und so beginnt Gottes Schöpfung Teil 2, und zwar mit einem Bund. Und da sind wir, worum es in der Predigtreihe geht. Es geht um die verschiedenen Bündnisse im Alten Testament zwischen Gott und Menschen. Der Neustart nach der Sinnflut beginnt mit einem Bund. Und ich lese aus 1. Mose 9, 8 bis 15. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Und weiter sagt er: Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Es ist ein Bund auf Ewigkeit angelegt. Und der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Und wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf dieser Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott. Diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Gott sagt Ja zu seiner Schöpfung. Und er besiegelt sein Ja mit einem Bund. Ein Bund zwischen Schöpfer und der ganzen Schöpfung. Noah als Stellvertreter der gesamten Schöpfung. Und Gott verspricht seiner Schöpfung: Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken. Nie wieder wird ein so großes Unheil über euch kommen und die gesamte Erde vernichten. Und wisst ihr, was mich stutzig macht bei dieser Geschichte, was ich auch nicht begreife? Die Schöpfung nach der Sinnflut ist nicht besser geworden. Die Flut konnte die Sünde der Menschen nicht ausrotten. Dieser Systemfehler in der Schöpfung Gottes ist mit der Arche mitgekommen. Noah und seine Familie haben diesen Fehler mit eingeschleppt. Und natürlich kann man sagen, dass Noah in vielerlei Hinsicht besser war als seine Zeitgenossen. Gott hat Gnade mit ihm, weil er erkennt, dass er sich bemüht und dass er nach dem Willen Gottes leben möchte. Und trotzdem ist auch Noah ein Sünder. Der Systemfehler steckt in ihm, in seinem Herzen. Sein Herz ist in der Lage, böse zu sein. Und das hat sich mit der Sinnflut nicht geändert. Und Gott wusste in dem Moment schon, es wird ein paar Jahre vielleicht friedlich und gut sein, aber irgendwann wird es genauso sein wie vor der Sinnflut, wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Und ihr Lieben, schaut euch um. was in unserer Welt alles so los ist. Das Böse treibt immer noch sein Unwesen. Egoismus, Rivalität beherrschen immer noch die Welt. Die Menschen rebellieren immer noch gegen Gott. Überall treffen wir auf Hass, Gewalt, Leid. Und die schlimmste aller Fratzen, der Tod selbst. Und ich stelle mir die Frage, warum die Sinnflut, wenn am Ende eh alles beim Alten bleibt? Ich weiß es nicht. Wenn du die Antwort hast, komm nach dem Gottesdienst zu mir und sag's mir bitte. Auch das gehört zu den Geheimnissen, die nur Gott kennt. Das liegt im Bereich seiner Souveränität, weil er Gott ist. Aber eines wissen wir und eines lernen wir hier. Gott sagt Ja zu seiner Schöpfung. Und um sein Ja nicht zu vergessen, setzt Gott selbst für sich ein Erinnerungszeichen, den Regenbogen in die Wolken. Und wenn immer dicke, schwarze Wolken über seiner Schöpfung aufkommen, dann soll ihn der Regenbogen daran erinnern, dass er den Menschen der Schöpfung ein Versprechen gegeben hat. Nie wieder eine solche Flut. Liebe Gemeinde, Gottes Ja ist ein Ja zu uns. Und mit diesem Gedanken möchte ich zum Schluss kommen. Wenn wir heute, wenn ihr nach Hause geht und alles aus der Predigt vergessen haben solltet, ich wünsche mir, dass du diesen einen Gedanken mitnimmst. Gottes Bund mit Noah ist ein Bund mit dir und mir. Gott sagt Ja zu dir und mir und schenkt uns sein Leben, obwohl wir es nicht verdient haben, weil auch wir Sünder sind. Auch an uns haftet der Systemfehler. Und eigentlich hätten wir alle auch in diesen Fluten umkommen müssen. Aber Gottes Liebe setzt sich durch und deshalb sagt er Ja zu dir und mir. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, umringt von Leid und Boshaftigkeit. Ich selbst bin in der Lage, böse zu sein. Aber es ist immer noch Gottes Schöpfung. Er ist immer noch König und Herr der Welt. Und wenn immer dicke Wolken über deinem Leben aufziehen, was auch immer, Leid, Krisen, Schicksalsschläge, wenn immer dicke Wolken über deinem Leben aufziehen, dann blick hinauf zum Regenbogen, den Gott über dein Leben gesetzt hat. Erinnere dich daran, dass Gott Ja zu dir gesagt hat. Das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst. Ihr Lieben, wollen wir wirklich Kinder in diese Welt setzen? Die Antwort lautet Ja, weil jedes Kind, das geboren wird, ein Geschöpf Gottes ist, wunderbar erdacht und gemacht. Weil jedes Kind, das geboren wird, Gottes Ja zu seiner Schöpfung bestätigt und bezeugt. Weil jedes Kind, das geboren wird, eine Unterschrift Gottes ist unter den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Gott sagt Ja zu dir, zu deinem Leben. Amen. Ich bete. Danke, Vater, dass die Gnade gesiegt hat, dass deine Liebe gesiegt hat und dass du Ja zu unserem Leben sagst, obwohl wir es nicht verdient haben. Herr, und da wird schon deutlich, was du später einmal am Kreuz für uns tun wirst. Ich danke dir für die Kinder, die wir heute hier segnen durften, weil sie alle stehen für dieses Ja, das du über uns ausgesprochen hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, und ich bitte dich, dass du uns das tief in unserem Herzen einpflanzt, dass du Ja zu uns gesagt hast. Herr, hilf uns, dass wir, egal wie dicht auch die Wolken über uns sind, immer wieder den Regenbogen sehen und durch die Wolken hindurch dich selbst sehen. Amen.